Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca-Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Zweimal Ter Stegen zur Stelle, einmal Messi zur Stelle. Und das reicht dann für einen 1:0-Sieg bei Atletico. Alex, guten Morgen.
Morgen, hola, buenas.
Wir steigen direkt mit der Partidazo des 15. Spieltags ein, oder? Ich bin da nicht ganz so happy drüber über den Ausgang, aber ich glaube, du kannst dich freuen.
Ja, und Autentico Partidazo, wie der Spanier sagen würde, also ein wirkliches Topspiel haben wir gestern gesehen zwischen dem FC Barcelona und Atletico, und jo, der Ausgang war hinten raus, war glücklich, war verdient, wahrscheinlich beides ein bisschen. Auf jeden Fall war es wirklich ein klasse Spiel. Also endlich mal wieder ein richtiges Topspiel in Spanien. Das hat Bock gemacht.
Ja, und deswegen müssen wir da auch direkt hier bei Tiki-Taka, dem La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de, mitbeginnen. Denn es war natürlich das Spiel des Spieltags, und ich glaube, auch der Aufreger des Spieltags hat darin gesteckt. Wir haben jetzt zumindest keine anderen streitbaren Szenen gesehen in diesen anderen Partien am 15. Spieltag, aber Mann, Atletico, es hätte mal eine schöne kalte Dusche für Barca geben können, was ja auch irgendwo mal wieder verdient gewesen wäre. Die haben sich ja schon am letzten Wochenende irgendwie durchgelackt und Real Madrid überzeugt, und dann retten die sich zu irgendwie so einem blöden Sieg, und jetzt sind sie immer noch punktgleich und gehen wahrscheinlich auch punktgleich in den Clásico am 18. Spieltag. Zwei Spieltage sind noch dazwischen, aber wenn nicht dieser Marc-André Ter Stegen wäre, dann hätte ja Hermoso schon früh getroffen, 20. Minute, wo der Ter Stegen irgendwie noch die Beine zusammenbekommen hat, die Schritte nach hinten gemacht hat, um ein bisschen mehr Reaktionszeit zu haben. Morata Kopfball, 39. Minute, war er auch sehr gut zur Stelle, also da hätte es eigentlich 2-0 stehen können, aber am Ende haben wir 0-1 dank, wann war das, 80. Minute Messi?
86. glaube ich sogar.
86.
Ist sogar. Ja, richtig spät.
Ja. Typisch.
Ja, war ein, also um es ein bisschen chronologisch aufzubauen, mir hat es sehr gut gefallen aus neutraler Sicht, wie Atletico angefangen hat. Sie haben richtig bissig, ehrgeizig, mit Mut, hohes Pressing. Also die erste halbe Stunde oder 25 Minuten hat klar Atletico gehört, und eigentlich müssen sie da treffen, ne? Du hast es angesprochen. Ja. Spätestens, also bei Junior Firpo, dieser Pfosten, abgefälschte Pfostenball, das ist natürlich auch Glück, dass er abgefälscht wird, dann Glück, dass er nicht reingeht, aber an sich war das keine Chance, auch wenn es brenzlig wurde. Ja. Aber dann Hermoso muss es natürlich machen. Also aus 4 Metern, man sieht es im Standbild, es ist halt wirklich 4 Meter vor dem Tor, musst du den woanders hinschießen als an den Oberschenkel von Ter Stegen. Nee. Natürlich eine klasse Reaktion, weil er eben, man sieht, dass er die Bewegung macht mit dem Oberschenkel, mit dem Fuß. Gleichzeitig wird er trotzdem natürlich angebolzt. Also es ist halb Glück, halb Reaktion. Ich dachte trotzdem, dass der Ball reingeht, weil er dann so nach links trudelte. Ne? Ich hätte gedacht, er geht halt einfach trotzdem ins Netz. Und dann, also auch da hatte Barca natürlich Glück, aber es ist natürlich trotzdem eine super Reaktion. Aber ganz ehrlich, Hermoso muss den machen. Also da gibt es keine Ausreden.
Ja, er ist halt auch ein Innenverteidiger, und in der Situation geht es eigentlich nur darum, irgendwie den Fuß reinhalten, dass er einfach reingeht, weil ein anderer Torhüter reagiert da nicht so, und dann geht er eben durch die Beine. Aber wenn du so auch Ter Stegen ist einfach auch so ruhig auf der Linie, der wackelt nicht oder fuchtelt mit seinen Händen und pustet in die Backen, sondern der ist einfach ganz ruhig und wartet ab zum Abschluss, macht noch 2 Meter nach hinten und kann dann irgendwie, hat diese Millisekunde dann Zeit, den Oberschenkel noch leicht hinzukriegen. Das war schon eher.
Was ich klasse finde an seinem Torwartspiel, ist eben besagte Ruhe, die du angesprochen hast, dass er quasi wirklich da im wahrsten Sinne der Fels in der Brandung ist. Ist natürlich ein geflügeltes Sprichwort, aber ich finde, auf ihn trifft es wirklich zu. Was mir gefällt, ist, dass er eben nicht wie viele Torhüter sich vorzeitig irgendwie für eine Ecke entscheidet oder spekuliert oder sich irgendwo hinschmeißt, sondern dass er wirklich immer stehen bleibt, sich groß macht, sich breit macht und eben diese Ruhe ausstrahlt. Und ja, das führt natürlich dazu, dass du ab und zu angeschossen wirst, aber eben das ist halt vorzügliches Torwartspiel, nämlich eben groß machen, breit machen, Stellungsspiel. Also das sind Kernkompetenzen eines Torhüters, und das hat er wie meiner Meinung nach kein Zweiter auf der Welt.
Das Duell der beiden weltbesten Torhüter der Welt, in dem Fall hat das Ter Stegen, glaube ich, mit 2-0 klar für sich entschieden. Oblak musste da, hätte einmal eingreifen müssen bei Piquets Kopfball, der ging an die Latte, aber ich glaube, wenn der 2 Zentimeter der Kopfball runtergeht, dann wäre
dann hätte Oblak
da auch noch zur Stelle gewesen, aber so an sich hat auch Barca nicht so viel angeboten, dass er da hätte eingreifen müssen. Suarez einmal deutlich daneben geschossen, Griezmann eine Direktabnahme, ziemlich verbogen, verschoben übers Tor. Aber dann eben, ja, bringt dann auch nichts bis zur 86. Minute.
Übrigens, Valverde hat das schön gesagt, es standen auf dem Platz 2 Torhüter, die normalerweise Wunder vollbringen. Also auch Valverde hat dann dadurch ausgedrückt, wie herausragend beide Torhüter sind. Und ich denke, für uns beide und für viele andere auch, die regelmäßig die Top-Ligen schauen, sind das einfach die beiden besten Torhüter der Welt. Ja, mit diesmal dem besseren Ende für Ter Stegen, genau. Und hinten raus kann Oblak natürlich bei Messi nichts machen, also das muss man auch sagen. Das ist ein typisches Messi-Finish wieder. Da kannst du nichts machen, das ist...
Ja. Hat sich dann auch Atletico selbst eingebrockt. Vorne ein bisschen zu schlampig den Ball nach so einem Seitenwechsel hergegeben. Dann Konter, 4-4-Situation. Also vielleicht auch zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Und dann diese Doppelpass mit Suarez, den der Messi da macht, das machen die auch schon tausendmal gemacht im Training. Ja, perfekte Ablage vom Suarez. Partey traut sich nicht so richtig hinzugehen. Hat mich an die Situation erinnert im Klassiko vor, weiß nicht, 2-3 Jahren, wo auch mal Marcelo so ein bisschen zu zögerlich war. Und dann Messi das 3-2 gemacht hat. Da musst du in diese Situation, auch wenn es wehtut, den Messi dann leider faulen oder irgendwie zu Fall bringen, notfalls noch eine rote Karte kassieren oder so, aber dann bleibt es halt beim 0-0. Aber so schlicht ab aus, was waren es, 20 Meter, platziert lange Eck,
unhaltbar. Da sprichst du was Interessantes an. Mir hat ein Kumpel geschrieben über WhatsApp zur 60. das so von wegen, von Messi ist ja bisher nichts zu sehen. Jetzt kann er mal, ich habe es auch bei Twitter geteilt, wer die Nachricht lesen will, weil sie ganz amüsant ist. Jetzt kann er ja mal zeigen in den letzten 30 Minuten, dass er diesen geschenkten Ballon d'Or sich doch verdient. So in die Richtung.
Und siehe da,
Ballon d'Or werden wir später wahrscheinlich am Ende drüber sprechen oder irgendwann anders, aber tatsächlich auch da steckt wieder Wahres drin, denn Messi war richtig gut abgemeldet von Atletico. Also sie haben es bis zu dieser einen Szene ja auch wirklich gut gemacht gegen ihn. Ja. Aber das ist halt auch wieder Messi. Du kannst ihn halt 89 Minuten abmelden, aber er braucht halt nur eine Sequenz, eine Minute, eine Aktion, um ein Spiel zu entscheiden. Das habe ich übrigens auch meinem Kumpel selbstverständlich genau dann auch geantwortet, nämlich ja, er ist abgemeldet. Aha. Ja, aber er braucht halt nur ein bisschen Platz und die eine Aktion wird er haben, weil er sie immer hat in der Regel.
Und deswegen wird er wohl auch den goldenen Ball gewinnen, also seinen 6. oder wie viele wäre das jetzt schon?
Ja,
der 6. Ist wohl unausweichlich. Entweder er oder Van Dijk, ja, beide haben Großartiges vollbracht in diesem Jahr, in der letzten Saison, in dieser Saison. Ja, und dann ist es doch irgendwo eine 50-50-Entscheidung.
Ich denke auch. Ja. Ich glaube nicht, dass man sich... Der gewinnt, also der Verlierer kann sich nicht über den Gewinner beschweren, weil es ist... Wir haben eine Betrachtungssache. Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt groß aufmachen wollen, weil das einfach ausführlich ist. Für mich ist es eine Sache, ob du es als MVP-Vote siehst, also das Spielers, der quasi für sein Team den meisten Einfluss hatte, bezüglich auf, wie gut das Team abschneidet, also wie viele Titel es gewinnt, oder ob du es siehst, als wer ist der beste Spieler der Welt. Also diese natürliche, fast schon romantische Betrachtungsweise. Bei letzterer musst du immer Messi wählen, da gibt's ja keine Diskussion. Bei ersterer Betrachtungsweise MVP, quasi wie in der NBA, da kannst du sagen, Van Dijk hatte halt den größten Impact auf den Erfolg seines Teams. Messi natürlich auf seines Teams auch, aber Van Dijk hat den größeren Titel gewonnen. Boah. Also von daher, beide hätten es verdient, je nach Betrachtungsweise kannst du es dem einen oder dem anderen geben.
Aber beide entscheidende Spiele, und Van Dijk jetzt, glaube ich, auch mit einem Doppelpack am Wochenende.
Van Dijk ist auch für mich der beste Innenverteidiger der Welt. Also, und viel mehr kann ein Innenverteidiger auch nicht machen. Also eine wichtigere Rolle kann ja ein Innenverteidiger gar nicht haben. Er kann nicht besser spielen, er kann nicht mehr entscheidender sein, er ist hinten Weltklasse, er schießt sogar wichtige Tore,
Wie war die Statistik? Kein Zweikampf verloren in 18, 19 oder so.
Also dementsprechend.
Ja. Er hat ein überragendes Jahr, aber trotzdem reicht es wohl nicht, um dann einen Messi, der, mit Barca natürlich auch große Enttäuschungen erlitten hat in Champions League Pokal und so weiter, aber trotzdem noch irgendwie seine Mannschaft trägt, ähnlich wie Ter Stegen, der immer noch seine ein, zwei Momente im Spiel hat und dann auch die entscheidenden Tore macht. Jetzt ist er auch schon wieder bei 9 Saisontoren in La Liga, nur Benzema hat mit 10 mehr und das, obwohl er die ersten 5, 6 Spiele gar nicht mitgewirkt hat. Also ja, das ist schon krass, hat wieder eine tolle Saison, ein tolles Jahr, so gesehen aus individueller Sicht, aber klar, er hat dann eben auch in Liverpool versagt, aber das dann eben im Kollektiv untergegangen. Aber das reicht dann nicht, um den Titel da aus den Händen zu reißen, nehme ich mal an.
Ja. Wie gesagt, ist auch die Frage, wie viel Bedeutung bemisst du der Champions League oder siehst du es halt aufs komplette Jahr und aufs komplette Jahr gesehen? Also gibt es keine zwei Meinungen, wie entscheidend Messi ist. Das ist einfach seit Jahren seine Liga, in der er brilliert. Und er wurde ja Torschützenkönig, darf man auch nicht vergessen. Und auch Europas Torschütze des Jahres. Also die meisten.
Ach, der goldenen
Schuh hat er gewonnen, weil er die meisten Tore geschossen hat. Also auch das ist ja auch schon mal eine krasse individuelle Trophäe, die er da gewonnen hat. Oder eine Hausmarke.
Und Co., ja.
Genau, von daher, wie gesagt. Lädiges Thema, könnte man wahrscheinlich nochmal eine Stunde streiten. Wollen wir an dieser Stelle nicht. Aber
vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung heute Nachmittag, wenn dann die Entscheidung kommt. Aber vielleicht. Mal gucken, was wir dann in einer Woche wieder drüber zu überreden haben.
Genau, aber ein bisschen streiten können wir trotzdem noch. Und zwar über zwei Aufregeraktionen, zwei kleinere zumindest, bei Atletico Barça. Denn, wir haben es ja angeteasert, ein bisschen Aufreger war das Spiel auch. So hochklassig es war super umkämpft im Dauerregen Madrids. Aber man kann sich fragen, hätte vielleicht Barca beim Stand von 0-0 ein Mann weniger sein müssen oder später hätte Vitolo vom Platz fliegen müssen. Also ich spreche an auf Piqué, der gelb vorbelastet da in eine Grätsche ging. Ist das gelb-rot für dich? Wie siehst du das?
Oh, schwierig. Ich sah Vitolo schon ein bisschen dunkelgelber noch, weil er so mit offener Sohle aufs Knie vom Piqué. Beide springen so pressschlagmäßig in den Ball rein, aber er hat dann irgendwie das Bein noch ein bisschen mehr gestreckt und sieht dann auch sehr blöd aus und tut, glaube ich, auch ziemlich weh und ich weiß nicht, ob der Piqué sich nicht doch irgendwie verletzt hat, der musste ja raus. Also das war für mich dann schon eher noch eine zweite gelbe Karte, als da was bei Piqué war.
Aber, wie siehst du das? Ich hätte jetzt mehr erwartet von dir, mehr Aufregung.
Nee. Ich ärgere mich einfach generell über Atletico, dass sie die Chancen nicht gemacht haben, dass Ter Stegen so überragend ist. Ja. Es sah auch wieder oft nach gutem Fußball bei Atletico aus. Die rechte Seite da mit Trippier ist echt stark, hat Power und Thomas Partey bringt ja einiges mit. Morata hat ja auch schon jetzt einige Tore geknipst in der Saison, aber jetzt der eine Kopfball, der sollte nicht reingehen. Also es war schon im Ansatz oft gut und sehenswert. Da war ich überrascht von Atletico und enttäuscht wieder von diesem schwachen Auswärts-Barca, das lange zwar den Ball immer hat, aber einfach nicht für Gefahr sorgen kann, nur aus der Ferne abzieht und da einfach nicht so glorreich aufspielt, aber es reicht dann trotzdem für 3 Punkte am Ende.
Also ich muss sagen, ich fand sie auswärts tatsächlich gut diesmal, also gemessen an ihren Leistungen bisher auswärts, so muss man das ja aufziehen, weil sie einfach zwei Gesichter haben und das Auswärtsgesicht war unter aller Sau bisher, das haben wir ja ausführlich in allen unseren Episoden besprochen. Diesmal hatten sie 25 schwächere Minuten. Meiner Meinung nach lag das aber nicht an ihrer Schwäche, wie so oft bisher auswärts, sondern eindeutig an der Stärke Atleticos. Also die ersten 25, 30 Minuten Pressing von Atletico waren wirklich klasse. Also da hat Atletico so gespielt, wie ich es mir als Neutraler immer wünschen würde. In großen Spielen, klar, du kannst nicht jedes Spiel gleich intensiv oder mit der gleichen Intensität angehen, mit dem gleichen Pressing und du bist nicht immer hellwach. Alles klar, logisch, aber in großen Spielen machen sie mir das zu selten, vor allem daheim. Ne, wir hatten damals beim 0-0 im Madrider Derby drüber gesprochen, da war uns beiden ja Atletico viel zu zaghaft. Genau. Das war dieses typische Cholo-Atletico gegen einen großen Namen, wo sie sich denken, oh, wir nehmen unser 0-0 mit und sie vernachlässigen ihre Stärken. Diesmal haben sie in den ersten 30 Minuten eben ihre Stärken ausgespielt und wirklich Barca mächtig unter Druck gesetzt und das hat mir schon gefallen aus Sicht Atleticos. Aber sie haben halt wieder kein Tor geschossen. Was auch klar war, ist, dass sie diese Intensität nicht über 90 Minuten aufrechterhalten können. Das hat man auch gesehen. Nach 30 Minuten ebbte es ab. Auch in der zweiten Halbzeit war es am Anfang weniger. Dann hatten sie eben rund um diese hektischen Minuten mit dem vermeintlichen Piqué-Platzverweis, hatten sie wieder mehr Auftrieb, auch durch die Emotionen, die ins Spiel kommen, weil das tut Atletico auch immer gut, wenn da einfach ein bisschen Hektik reinkommt, dann ziehen sie sich daran hoch quasi. Aber insgesamt hinten raus, quasi in der letzten halben Stunde, war es dann doch ein bisschen zu wenig. Also nur so in Wellen, und das hat dann Barca schon gut gemacht. Also die letzte halbe Stunde von Barca hat mir schon gefallen.
War dann auch nicht so zwingend, aber sie waren zumindest ein bisschen kontrollierter, ja, sicherer, auch wenn da noch ganz nicht die ganz große Gefahr
war. Genau, es war jetzt keine super 1 gegen 1 Chance, wobei Griezmann, wenn er den nicht da Volley off-balance da irgendwo in die Wolken drischt, sondern den annimmt, dann hast du nochmal eine riesige Chance. Also nochmal, es ist halt auch Atletico, ne? Wenn sie so spielen gegen Getafe oder Levante, dann klar kannst du sagen, da ist es zu wenig von Barca. Dafür, dass es das Wander war gegen einen wirklich starken Gegner, denke ich, war das schon wirklich eine gute Leistung von Barca. Ob es verdient war, darüber kann man streiten. Ich denke, ein Unentschieden wäre wieder fair gewesen. Die letzten beiden Spiele gingen 1-1 aus. Ne? Gestern hätte ich auch wieder gesagt, das kann locker ein 1-1 sein und dann ist das fair.
Du hattest deinen Spielbericht doch auch schon auf Unentschieden vorbereitet.
Ja, logisch. Logisch.
Ich auch.
Ja, logisch, aber wie gesagt, es sah alles nach, ich glaube, ich habe sogar geschrieben, es sah alles nach 0-0 aus, und dann kam der doch wieder der eine Moment Messis, und so war es ja auch.
Also wäre auch das erste 0-0 seit Januar 2014 gewesen. Das hatte ich mir auch schon zurechtgelegt, aber konnte ich dann auch nicht verwerten.
Schade. Bist du traurig?
Ja, schon, weil ich sage auch inzwischen, jetzt Barca und Real Madrid haben beide 31 Punkte in der Liga und Real Madrid steht da schon verdient da oben, aber Barcelona lackt sich da doch mehr durch die Saison. Im Endeffekt, wenn Messi macht das Ding, und das ist dann schon auch irgendwo, geht in Ordnung, weil man eben den starken Messi und den starken Ter Stegen hat, also es kommt jetzt nicht von ungefähr, aber trotzdem.
Ja. Nee, ich verstehe schon, was du sagst.
Man könnte sich nicht beschweren, wenn da 3 Punkte Unterschied wäre.
Absolut. Ja, nicht nur 3, das konnten auch, also auch Leganés haben sie ja nicht verdient zu gewinnen, haben wir ja letzte Woche besprochen. Ja. Also du kannst jetzt auch quasi 2 Punkte aus 2 Spielen holen statt 6 aus 2, ne? Und da kann sich kein Mensch drüber beschweren. Also das ist schon, da ist schon Wahrheit dran, keine Frage.
Bitte auch Simeones Bilanz gegen Barcelona in der Liga. Ja. Katastrophal. Das war jetzt das 16. Aufeinandertreffen mit Barca. Ja. Und Alex, wie oft hat er gewonnen?
Ja, 0 Mal. Ne? Richtig krass. Ich habe es gestern auch getwittert, weil da der Screenshot kam auf Movistar, dem TV-Sender. Simeones Bilanz gegen Barca in der Liga. Einfach nur, um es mal vorzulesen, weil es so krass klingt. 16 Spiele, 0 Siege, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen, geschossene Tore 11, kassierte Tore 26. Ja, also das klingt wie eine Bilanz eines Absteigers oder eines irgendeiner Mittelklasse-Spiel. Also wenn das Espanyol ist oder Eibar oder, ne, dann sagst du, ja, ist ja auch irgendwo normal. Aber selbst dann würdest du denken, naja, immerhin 1-2 Unentschieden oder mal einen Sieg, irgend so ein dreckiges 1-0 muss man Glück, doch mal irgendwie mal hinbekommen. 16 Spiele, 0 Siege von Atletico Madrid unter Simeone. Das ist schon, also das ist einfach zu wenig.
Ja. Punkt. Dafür hat Simeone euch zwar mal in der Champions League rausgeworfen, aber das ist dann in dieser Liga-Bilanz ist das katastrophal.
Ja, und vor allem konnten sie auch nichts von kaufen, weil sie am Ende immer an Madrid scheiterten, ne? Also an Real. Also von daher, also das ist schon eine ernüchternde Bilanz, und da muss sich Cholo wirklich auch hinterfragen, wie das sein kann, dass du da nicht wenigstens mal 2 Heimsiege, ne? Also.
Sollte nicht sein. Gucken wir noch kurz auf die Champions League, die war ja unter der Woche. Da hat Barca gegen einen schwachen BVB 3-1 gewonnen und das Achtelfinalticket gelöst. Auch hochverdient, also BVB erschreckend ängstlich.
Ja, auch wieder
ängstlich. Also, angeboten.
Du weißt ja, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Teams ängstlich und ohne Mut auftreten.
Dann kannst du im Kampf nur verlieren.
Genau, da kannst du nur verlieren. Das, wenn du schon so ins Spiel reingehst, vor allem die Aufstellung, um es kurz zu erwähnen, mit 4 Außenverteidigern, die Aufstellung, das ist ja immer auch ein Signal an deine Mannschaft, also auch ein psychologisches Signal. Abgesehen davon, dass sie natürlich defensiv aufgestellt sind, sind sie auch defensiv eingestellt. Und das kann einfach nur nach hinten losgehen. Also da brauchst du wirklich den lieben Gott und Glück und noch was, um mit so einer Auf- und Einstellung einen Punkt zu holen. In dem Fall waren sie auch mental ja nicht auf der Höhe der BVB, also auch generell, ne, von ihrem aktuellen mentalen Zustand, und haben dann auch leider verdient verloren. Wobei sie auch da hinten raus, die letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten, wo sie nichts zu verlieren hatten, da haben sie dann wieder mutig gespielt und dann hatten sie Chancen und sogar ein Tor. Also da sieht man wieder,
sie können es doch,
spielt doch einfach mutig. Das ist mein Appell an jede Mannschaft, die gegen Barca antritt. Spielt mutig, und wenn ihr dann verliert, okay, dann habt ihr euch nichts vorzuwerfen, ja. Aber wer ängstlich rangeht, der hat ja in der Regel schon verloren.
Dieses Barca ist absolut zu schlagen, genau. Auch daheim, auch wenn da übermenschlicher Ter Stegen und Messi sind, aber trotzdem, genau. Es kann schon mal reichen und wenn Prag dort einen Punkt entführt, dann kann auch der BVB locker dort irgendwie was reißen. Aber
deswegen wird da der Klassiker auch so spannend werden, denn das sind ja aktuell Teams auf Augenhöhe. Und Real ist ja wirklich nicht bekannt dafür, ängstlich zu sein. Also klar, im Camp Nou gehst du es defensiver an, aber die letzten Spiele von Real Madrid, wenn man dieses 5-0 mal aufklammert, gab es oft auch mutige Auftritte. Ich erinnere mich auch zu Zeiten, wo Di Maria bei euch war, der dann gewirbelt hat und mit Ronaldo, Zidane. Der dann auch seine Chancen immer hatte, Benzema, der Chancen hatte, also Madrid kann da was reißen, wenn sie wirklich an sich glauben.
Und Zidane hatte 2 oder 3 Auftritte im Camp Nou als Trainer und alle gewonnen, meine ich sogar.
Boah, also,
super Coppa hier und einmal da das Spiel gedreht mit Ronaldo in der Schlussphase 2016, egal.
Also, egal, das da kommen wir noch schon. Dazu in den nächsten Wochen, aber nur um es kurz zu thematisieren, da bin ich gespannt drauf, wenn Real da mutig spielt. Da kann das wirklich ein klasse Spiel werden.
Ja. Barca ist durch, Achtelfinale gelöst. Was glaubst du jetzt? Inter und Dortmund haben beide 7 Punkte. Wer macht's da am letzten Spieltag?
Ui, das ist schwierig. Also aus Dortmunder Sicht natürlich bitter, dass sie in den direkten Vergleich verloren haben. Ja. Ne? Ja. So gesehen wäre es dann quasi verdient, weil ich finde diesen direkten Vergleich eine klasse Sache. Also ich bin kein Fan von Tordifferenzen. Ich finde, direkter Vergleich ist das Fairste, dass du die Mannschaften, die gleich auf sind, dann quasi gegenüberstellst. So gesehen hätte es Inter verdient. Man muss halt sehen, mit welcher Aufstellung Barca das Spiel in Inter angeht.
Denn schon auch ein bisschen schonen.
Genau, sie werden schonen, aber Messi ist ja zum Beispiel bekannt, berühmt, berüchtigt dafür, dass er nicht geschont werden will und dass er sagt, naja, ich fange lieber an im Spiel und schone mich dann quasi auf dem Platz, indem er dann einfach sich seine Pausen nimmt, vorne nicht im Gegenpressing agiert, rumsteht und sich dann...
Freistoß wartet.
Genau, auf den Freistoß wartet, den mal reinmacht, dann reizt, dann macht er mal einen Dribbling, also quasi er spielt trotzdem in aller Regel, macht halt dann weniger Intensität oder spielt weniger mit weniger Intensität. Aber dass er geschont wird, kommt wirklich super selten vor. Und auch Barca ist kein Team, das wirklich quasi so eine C-Elf reinschickt mit lauter Barca-B-Spielern. Also auch dafür sind sie nicht bekannt. Dementsprechend, sie werden ein bisschen rotieren. Aber
dann spielt halt wieder ein Rakitic.
Wollte ich gerade sagen, dann spielt halt trotzdem Rakitic. Dann spielt halt wird halt vielleicht Suarez geschont. Dann fängt halt Griezmann vorne an im Mittel. Also weißt du, so halt die Rotation dann. Oder... Ja. Carles Perez spielt dann okay, aber der hat ja trotzdem quasi also genug Klasse, um immerhin quasi, dass du mit dem Unentschieden aus dem San Siro heimgehst. Und Unentschieden würde Real, Dortmund ja wieder helfen, ne? Oder wäre genug, wenn die gewinnen, wären sie wieder weiter. Also spannend, ich bin gespannt. Also ich kann mir da schon Unentschieden vorstellen. Auch da ist nämlich die Frage, wie Inter angehen wird. Denn auch die sind bekannt dafür, manchmal etwas zu zaghaft zu agieren, meiner Meinung nach. Und das sollten sie natürlich nicht machen. Die müssen da das Spiel angehen, als wäre es ihr Endspiel. Ne?
Okay, gewinnen muss auch noch oder wäre ratsam für Atletico. Die haben mal unter der Woche 0-1 in Turin verloren. Und da geht es am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Moskau.
Die haben auch ein kleines Endspiel, ja.
Während Leverkusen daheim Juventus empfängt. Also ja, Juventus kann sich da auch schon, ähnlich wie Barca.
Genau.
Spielt halt stattdessen einen Dybala, keine Ahnung.
Auch ja, oder ein Mandzukic, spannend. Der kaum spielt, oder ein Higuain, der mal spielt. Genau. Also auch die werden natürlich rotieren, aber es ist halt trotzdem so ein klasse Kader, dass das halt trotzdem schwierig wird für Leverkusen. Wenn Atletico das noch aus der Hand gibt, dann also dann wie ist es, vor 2 Jahren waren sie ja schon mal in der Europa League und da haben sie gegen, ich glaube, Karabakh Akdam oder war es Astana, einer von diesen beiden komischen Vereine, da haben sie gepatzt auswärts, 0-0. Sind deswegen in die Euroleague abgestiegen sozusagen. Wenn sie das jetzt wieder machen gegen Lok Moskau daheim, also wenn sie das nicht gewinnen,
also dann wird es auch für Simeone weiter ungemütlich. Jetzt steht man in der Liga auf Platz 6 mit 25 Punkten aus 15 Partien.
Ja.
7 Unentschieden, nur 16 Tore erzielt, das sind schon dünne Werte. Und dafür stehen dann auch Bilbao, San Sebastian, Sevilla, alle vor Atleti.
Also das und bezeichnen auch in dieser Todeswoche Atleticos, wenn du so willst, mit Spielen gegen Juve und Barca haben sie kein Tor geschossen.
Beide.
Das, genau, beide 0-1. Und das ist eben das Bezeichnende.
Autsch.
Sie schießen keine Tore.
Ja.
Das ist das. Der Auftritt
da kann man
ist nicht
auch nicht
immer
sagen,
schlecht.
Dass ein Diego Costa fehlt. Es sind ja trotzdem noch ein Correa auf dem Platz und Felix ist zurück. Morata ist da.
Ja, Felix.
Die können schon alle treffen.
Wieder nichts gemacht gegen Barca. Also absolut nichts. Morata war stark. Der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, auch gekämpft, Bälle erobert, Bälle gehalten, Fouls gezogen, ne? Reingeschmissen, wirklich so, wie du es halt von dem Atletico-Stürmer gewohnt bist oder erwartest, erhoffst und auch, wie es nötig ist für die Mannschaft. Aber Felix war ja, also ich habe den Jungen kaum gesehen, ne? Muss ich echt sagen. Also,
auch entsprechend angefressen bei seiner Auswechslung.
Genau, der war wirklich angefressen. Also die Frage ist, war es wegen der Leistung, war es wegen der Auffälligkeit? Wahrscheinlich beides. Aber ja, also du siehst, Atletico, das Problem liegt im Angriff. Ja. In der Chancenauswertung, in der Chancen heraus, im Herausspielen von Chancen.
Ja. Genau. Okay, jetzt haben wir das Spiel des Spieltags, auch verbunden mit so kleinen Aufregern des Spieltags, abgehandelt. Es gibt aber, ist natürlich noch viel, viel mehr in der Primera Division passiert. Da kommen wir gleich zu nach einer kurzen Werbung.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de?
Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, ihr wisst schon. Einfach reinhören.
Folge uns auch auf Twitter meinmusikpodcast.de. Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Die Königlichen haben mal wieder überzeugt, aber nicht durch ein Offensivfeuerwerk, sondern durch einen verdienten Arbeitssieg. Ich würde mal sagen, Alex, dieser 2-1-Sieg bei Alaves war so eins der Partien, wo die Real Madrid in der Vergangenheit öfter mal dann doch hergeschenkt hat, Punkte verloren hat, aber diesmal eben nicht, auch eine Reaktion gezeigt, es stand ja plötzlich 1-1, also Sergio Ramos war früh nach Groß, Freistoß in perfekter Manier, wie so oft schon gesehen, zur Stelle, dann aber hat er selbst einen Elfmeter verschuldet in der 65. Minute, Lucas Perez, auch einer der Top-Torjäger in der La Liga, hat dann ausgeglichen, aber Real sich irgendwie weiter zurückgekämpft, als Mannschaft gut funktioniert da, Isco gutes Spiel gemacht, es gab ein paar Chancen und dann war es eben irgendwie in der 69. Minute Isco Abschluss, irgendwie Pacheco angeschossen über den Pfosten und dann war in Mittelstürmer-Manier plötzlich Carvajal zur Stelle und macht dann das 2-1 und so ging es dann irgendwie über die Zeit. Also das hat mich dann doch irgendwie überzeugt, zwar keine Gala, wie gesagt, aber halt so ein verdienter, erkämpfter Arbeitssieg für die Königlichen.
Genau, tatsächlich ein Arbeitssieg, auch da hat es ja geschüttet.
Im Baskenland.
Im Baskenland, wie es halt gerne mal der Fall ist, genau wie fast immer. Hat das Spiel auch attraktiver gemacht, ähnlich wie im Wanderwald, weil dann so eine wirkliche Schlacht draus wird. Also war schön anzusehen, war ja nicht unbedingt hochklassig, aber wirklich vom Einsatz, vom Kampfeswillen, von der Dramatik war das auch ein Top-Spiel. Also hat mir gut gefallen, war sehr unterhaltsam. Du hast es angesprochen, Real Madrid lässt gerne mal in solchen Spielen Punkte. Ich glaube, letztes Jahr haben sie 1-0 verloren. 0-1, Justin Alaves in der 90.
Zum ersten Mal überhaupt, glaube ich,
gegen die verloren. Nach einem Eckball, meiner Erinnerung nach. Und auch jetzt hätte sie in der 90. nach einem Eckball beinahe den Ausgleich gegeben. Ne? Da hat
Ersatztorhüter Areola war
genau, hat den pariert, war zentral geköpft, aber trotzdem, wieder Stellungsspiel ist auch wichtig. Ne? Also auch da hätte es quasi in der 90. wieder den Nackenschlag geben können. Insgesamt war unterhaltsam. Ramos war amüsant, so nenne ich es mal. Denn ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gesehen hast, ich habe geschrieben. Nee. Ramos stand vor einem Hattrick, Tor geschossen, Elfmeter verschuldet und war schon gelb vorbelastet, also eine gelbe mehr und er hätte die rote Karte gesehen. Das wäre ein typischer Ramos-Hattrick gewesen.
Die gelbe Karte, der verschuldete Elfmeter, war ja schon irgendwie ziemlich blöd. Was machst du da mit dem Arm gegen José Lu? Also er hat den Ball fast schon, muss nur wegschlagen. So schnell kommt der José Lu da auch nicht dran
vorbei. Genau, also fast schon Elbow checkt ihn so ein bisschen. Also weiß nicht, warum er das macht.
Im Strafraum.
Macht. Ganz komisch.
Nicht mal außerhalb kannst du das so bringen, dann im Strafraum.
Und übrigens, davor war zweimal im Glück mit ein bisschen Pech kann Alaves viel früher einen Elfmeter bekommen, ne? Also dieser Tritt auf den Fuß, der leicht war.
Militao meinst du?
War es Militao oder was, Ramos? Auf Alex Vidal wurde am Fuß erwischt?
Was? Ja, ich meine, das war Militao. Ramos war vorher und er geht irgendwie weiter und dann war Militao noch
so mit der Fußspitze berührt er ihn. Also da hat es ja Gelb für Vidal gegeben und in der Zeitlupe siehst du eindeutig, wie er ihm auf den Fuß tritt. Also mindestens die Gelbe musst du ja zurücknehmen damit. Das kann ja keine Schwalbe sein, wenn mir jemand auf den Fuß tritt.
Auf dem Fuß tritt jetzt nicht im Sinne von der andere stand schon, der andere tritt drauf, sondern einfach nur so auch in der Bewegung, aber die Fußspitze Militaos berührt halt noch den anderen Fuß. Also jetzt nicht der Megatritt mit offener Sohle, sondern einfach, es gab einen Kontakt,
es gab einen Kontakt.
Das war auch im Strafraum, aber Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, vielleicht weil der Ball schon weg war irgendwie.
Also hatte
Real Madrid Glück.
Hatte Glück, denn nochmal, ohne VAR lasse ich da auch auf jeden Fall weiterspielen. Ich hätte da nichts erkannt. Beziehungsweise hätte er auch gesagt, ja, das sieht schon 80% nach einer Schwalbe aus. Aber mit VAR, wenn du siehst, dass er auf dem Fuß steigt, / ihn berührt, ihn touchiert, ist ja wurscht, wie man es bezeichnen will, kannst du da eigentlich keine Gelbe geben. Und Umkehrschluss ist, kannst du von Glück sprechen, dass es keinen Elfmeter gab. Denn nochmal, in der Zeitlupe siehst du es halt. Ja. Genau, also da hatte Real Glück. Ich glaube, auch in der zweiten Halbzeit war Ramos involviert. Aber das war für mich kein Elfmeter. Aber auch das sah wieder strittig aus. Also quasi zweimal davongekommen, Real, im Strafraum.
Ja, Glück hinten, aber auch Pech vorne. Bell hatte noch einen Kopfball an die Latte. Also
stimmt. Dieses abgefälschtes Ding, ne?
Es hätte auch wahrscheinlich 4-3 für Real ausgehen können, aber so ist es. Das Glück brauchst du dann eben auch mal, was du in den letzten Jahren nicht so oft auswärts hattest, wo du auch mal dann, keine Ahnung, bei Eibar irgendwie 0-3 verlierst oder so. Also diese kleinen Teams, wo du oft leider Punkte lässt und deswegen jetzt bin ich froh, auf die Tabelle zu gucken mit 31 Punkten
da vorne. Um kurzes Wort zu Alaves, die haben ja wirklich für ihre Verhältnisse dann ein gutes Spiel gezeigt, ne? Als großer Underdog. Genau, so sind die. Und kurzes Wort auch zu Lucas Perez, weil du ihn angesprochen hast. Der ist nämlich mit 8 Toren aus 15 Spielen auf Rang, auf dem geteilten dritten Rang. Dritter Rang mit Loren Moron und Gerard von Villarreal. Also der fühlt sich hier richtig wohl. Der war ja bei Deportivo La Coruña, hatte ein richtig gutes Jahr. Dann ist er zu Arsenal, da kam er überhaupt nicht zurecht, dann ist er zu Depoy, bei denen hat er auch nichts mehr gerissen, dann sind sie abgestiegen und jetzt kommt er wirklich.
Er darf die Standards treten, er macht auch mal ein Traumtor. Gegen wen war das? Atletico, glaube ich.
Ich glaube, Atletico war dieses Traumtor in den Winkel, also der funktioniert jetzt richtig gut bei Alaves. Das ist Chapeau.
Und Benzema eben ganz vorne mit 10 Toren, 1 vor Messis, 9 Toren. Dieses Mal ein bisschen blass geblieben, Benzema. Der darf sich dann auch mal vielleicht so eine kleine Verschnaufpause erhalten zum Leidwesen Luka Jovic, der mal wieder nicht zum Einsatz kam. Aber jetzt hat halt Zidane wieder so ein bisschen seine Elf gefunden. Isco wurde irgendwie von den Toten auferweckt gegen Paris. Und durfte jetzt zum zweiten Mal spielen. Aber auch sehr aktiv, hat mir echt gut gefallen. Einige gute Chancen gehabt, dann eben diese Aluminium-Szene kurz vor Carvajals 2-1. Also Zidane kriegt doch langsam wieder so seine Spieler in den Griff oder kann sie motivieren, weiß, wen er wie wo einsetzen muss. Auch mal Pause jetzt für Valverde bekommen, auch wichtig. Und gegen Paris hat man ja auch gesehen unter der Woche, dass die Königlichen da auch wieder furiosen Fußball aufs Feld zelebrieren können. Das war ein starkes Spiel, hätte man auch gut 3 oder 4-0 sogar gegen die Franzosen gewinnen können, aber dann gab es halt doch irgendwie so ein paar 3-4 schwache Minuten, wo dann plötzlich PSG eiskalt zurückschlägt und dann steht es 2-2 statt 2-0 vorher.
Das war wirklich ein Freakspiel. Also in dem Moment, wo du denkst, so Deckel drauf, fällt der Deckel runter quasi. Ja. Also 2-0 in der
80.
und dann quasi 81. 83. gefühlt zumindest aus der Erinnerung, steht es plötzlich 2-2 aus dem Nichts. Ich war bei einem Tor, war ich sogar kurz in der Küche, weil wir wirklich dachte, passiert ja nichts mehr. Ja. Plötzlich Gol, hä?
Ja.
Steht 2-2. Ah,
das war schon.
Also
das war
auch wieder komisch, ne?
Ja.
Auch wieder, aber auch wieder Real Madrid.
Ja, so souveräne Führung. Ach komm, jetzt nehmen wir mal einen Gang zu viel raus, gehen ein bisschen zu sehr vom Tempo runter.
Gab's locker schon dreimal in der Saison, wir hatten darüber gesprochen. Vor allem in Heimspielen gegen Ich weiß gar nicht, gegen wen es war.
Ja. 3-0 gegen Valladolid oder so und dann 3-2 am Ende noch.
Und Levante, glaube ich? Oder Granada? Boah, Erinnerung.
Granada haben sie 4-2 gewonnen. Da. Die kamen auch nochmal ran.
Erinnerung schwammig.
Es war im Endeffekt dann auch ein unwichtiges Spiel, denn Brügge und Galatasaray haben
es die war Punkte Granada
geteilt. Übrigens. Ja, ich hab's sprich Real Madrid konnte das Achtelfinalticket dann auch so lösen mit nur einem Punkt. Hätte der Gruppensieg, hätte theoretisch noch möglich sein können, wäre es ein Sieg gewesen, aber so ist halt Paris durch. Also die Gruppe ist jetzt auch schon irgendwie safe, da passiert nicht mehr viel. Es war trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Kick im Bernabéu. Ich war dabei, richtig tolle Stimmung, mitreißende Angriffe, tolle Chancen, Riesenspiel von Federico Valverde, der überall war, sich in jeden Zweikampf schmiss. Also hat mir toll gefallen. Isco von den Toten auferstanden. Groß, wie immer, überragend. Also da konnte sich sehr viel sehen lassen. Hat leider nicht gereicht zum Sieg, aber ja, jetzt so kann man weitergehen in die nächsten Wochen. Jetzt geht es nämlich nach und nach nach Valencia geht's, dann ist Brügge vorher noch und dann halt bald der Klassiko am 18. Dezember.
Ja, in Brügge kannst du ja dann wirklich die Canterano spielen lassen, ne?
Ja. Ja, oder eben auch auf der Bank ist auch ein Luka Jovic, auch ein
Odrio
Sola will mal wieder spielen.
Den vergisst man halt gerne. Der hat halt 60 Millionen gekostet und der spielt nicht bei euch, ne?
Kommt ja, weil halt Benzema eine überragende Saison hat. Auch der kommt nicht nur 10 Toren in der Liga. Den kannst du halt auch nicht auf die Bank setzen. Jetzt am Wochenende, dann geht's kommt Espanyol ins Bernabéu, also der vorletzte, oder wo ist Espanyol? Da kann dann vielleicht mal, allerdings sind jetzt unter der Woche ist nichts, sprich Benzema kann auch die Füße hochlegen. Nächstes Training erst am Dienstagabend, also wahrscheinlich wird dann da auch nicht rotiert, aber dann vielleicht unter der Woche gegen Brügge, in Brügge. Okay, wir wollen noch mal gucken. Wir haben jetzt ein paar Madrid-Teams abgehandelt, aber es gibt noch ein Team aus Madrid, das plötzlich vorne irgendwie mit dabei ist und oben anklopft an die Europapokalplätze.
Ist
nur
das
noch
so?
Ein Punkt hinter Atletico auf Platz 7 jetzt, der FC Getafe.
Uiuiui.
Hat am Wochenende auch hier ein Torschützenfest gefeiert. Und Alex, du hast da die überragende Statistik zu. 4 Tore.
Alle 4 aus Standards gab es in La Liga so noch nie. Also ja. 4-0-Sieg, 4 Tore, 4 Standardtore.
Ja. Der erste war Ecke, Kopfball durch Cabrera.
Genau.
Dann direkt danach ein Elfmeter in der Szene danach.
Der übrigens und sehr schmeichelhaft war, um es mal so auszudrücken. Also ich hätte ihn nicht gegeben. Das ist für mich kein Foul.
Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Ja, so ein Schipserchen,
so 2 Gegenspieler und er geht in der Mitte durch.
Ja, so ein bisschen von hinten. Stürmer. Also ich glaube, er hat die Arme oder den Arm draußen, aber es ist halt, also du wirst beim Einsteigen in die U-Bahn wirst halt mehr geschubst als in der Szene. Wirklich, darf kein Elfmeter sein. Aber ja, sei es drum, zweites Tor war ein Elfmeter, drittes
Dann
Tor
wieder
war
Eckball.
Wieder Eckball und viertes
Eckball,
war ein schöner
Kopf.
Schöner Freistoß, ne? Ja. Unter der Mauer
der
hindurch.
Der Freistoß hat es in sich,
genau. Cool,
Flachschuss, 78. Minute, David Timor. Und es gibt ein Video auf Twitter, wo der Keeper von Levante, Aitor Fernandes, zu seiner Mauer sagt, lasst ihn nicht unten durchgehen, lasst ihn nicht unter durchgehen. Zweimal sagt er es, also man hört es durch die Kamera, durch die Mikros und trotzdem, die Mauer springt so auch so ein bisschen lustlos hoch, einfach irgendwie wie Ronaldo in München oder wie schon oft gesehen, der Ball kullert. Nicht kullert, er war schon stramm geschossen, aber halt perfekt flach. Und Aitor Fernandes kann nur gucken, wie, ach Jungs, wirklich. 4-0, Schlusspunkt, 78. Minute. Das war, konnte sich sehen lassen, so gesehen. Auch Dauerregen, strömender Regen. Ich war auch schon mal in Getafe, wo es nur geregnet hat. Also irgendwie ist das auch so halb Baskenland, halb Madrid.
Halb Baskenland, das liegt doch südlich von Madrid.
Ja, ist natürlich das Zentrum von Spanien. Aber so oft, wie es da regnet und irgendwie im Bernabéu dann doch nicht so oft. Egal, jetzt Platz 7 für Getafe, das ist ganz ordentlich. Also sehr ordentlich.
Zu ordentlich für meinen Geschmack.
Du magst Getafe nicht so, wenn sie europäisch vertreten sind und irgendwie Valencia den Platz wegnehmen.
Ich habe die Statistik rausgesucht. Sie ist erschreckender, als ich erwartet hatte. Getafe hat in den Top 4 Ligen Europas die meisten Fouls. Im Schnitt faulen sie 18 Mal pro Spiel. Boah. Nochmal, in den Top 4 Ligen ist das der höchste Wert. Und sie haben die meisten gelben Karten. Vor dem Spiel waren es 48. Auch das ist der Höchstwert, nicht nur in Spanien, sondern in allen Top-Ligen. Also Italien, Deutschland, England, Spanien. Das ist ein Holz und Bolz, nenne ich das. Ja. Und mit mehr Holzen als Bolzen.
Also jetzt gegen Levante waren es auch 22 Fouls, nur 2 gelbe Karten. Weil
ja, aber den Schnitt wieder erhöht, ne? 18 Fouls pro Spiel ist der Schnitt, 22, krass. Also Überschnitt sogar wieder gefoult. Und sie gewinnen 4-0.
Ja.
Also nochmal, das ist, den kannst du nicht zuschauen und du kannst auch nicht sagen, ja, ein Underdog-Team, ja, halten dagegen, machen das Beste draus. Nee, bei denen ist wirklich, Foulen ist ein taktisches Mittel bei denen. Also die wollen Spiele und da gibt es auch Kontroversen in Spanien. Öfters regen sich Trainer drüber auf oder machen da Andeutungen, dass das Getafes Matchplan wirklich ist, das Spiel zu unterbrechen, keinen Spielfluss aufkommen zu lassen, weil sie taktisch faulen und zwar häufiger als alle anderen Mannschaften. Und deswegen kann ich denen nichts Gutes wünschen bei aller Liebe. Ich habe immer ein Herz für Underdogs, erst recht für so kleine Teams, die aus wenig viel machen. Aber Getafe, nein, danke. Also, nee, kann ich nicht gut. Ja. Der Fußballromantiker in mir, der kann sich da nur. Und der Barca-Fan natürlich auch, ne? Wir machen ja das Gegenteil von normalerweise. Dementsprechend, nee.
Ja, hast du recht. Kann ich dir nur zustimmen. So in der Europa League sieht es nicht gut aus. Da haben sie jetzt zweimal gegen Basel verloren, aber dafür in der Liga in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Partien nicht verloren und eben auch mal Granada 3-1 bezogen. Und da war ich sogar dabei daheim.
Der letzten 8 Spiele haben sie übrigens gewonnen in der Liga. Also das dadurch sind sie jetzt nach oben geklettert. Nochmal, die Ergebnisse stimmen. Auch letztes Jahr waren sie ja bis am letzten Spieltag, wenn sie ja um einer sogar in die Champions League kommen, das muss man sich mal vorstellen, mit so einem Fußball, mit ihren Mitteln, die waren am vorletzten Spieltag, waren sie noch am 4. Platz, nur am letzten wurden sie überflügelt und auch jetzt sind sie wieder oben dabei, wie du es so richtig sagst.
Vor Valencia.
Dementsprechend, sie machen aus wenig viel, beziehungsweise holen das Optimum raus, aber mit einem Fußball, der halt zum Wegschauen ist.
Okay. Es gab noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Spieler. Wir wollen noch kurz auf die Aufsteiger eingehen und auch das Thema Nationalmannschaft nochmal ankratzen. Das machen wir gleich nochmal nach einer kurzen Werbepause.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Nächster Arbeitssieg von einem, ja, inzwischen kann man fast schon sagen, Alex, Titelfavoriten.
Ui.
Denn Tabellendritter ist jetzt der FC Sevilla und die haben sich gegen Leganés den letzten nicht mit, wie sagt man, mit.
Was?
Ja, wieder die Sprichwörter, wie ist es? Haben sich nicht.
Mit Ruhm bekleckert, oder?
Mit Ruhm bekleckert. Ah, es gab zu viel Ruhm am Wochenende.
Meine Güte. Gott sei Dank habe ich schon 2 Kaffee getrunken.
Und sonst. Ich hatte nur einen O-Saft. Nein, Sevilla ist Tabellendritter, jetzt 1 Punkt hinter den beiden Titelfavoriten. Klar, die haben ein Spiel weniger, aber das ist nach wie vor beachtlich, was Julen Lopetegui da mit seiner Mannschaft macht. Obwohl es war ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, wirklich nicht schön war und Leganés hatte noch gute Chancen, irgendwie Oscar Rodriguez allein vorm Keeper El Nesiri, der ja zuletzt im Camp Nou schön getroffen hat, hatte so einen Fallrückzieher versucht, der auch nur knapp am Kasten vorbeiging, also das ist dann wieder typisch, du bist Tabellenletzter und es sieht oft gut aus, aber irgendwie es klappt vorne dann doch nicht oder du hast das Glück nicht und so verlierst du dann im Sanchez-Pizjuan Sevilla für mich mal wieder mit überschaubarem Fußball, aber wenn es gefährlich wurde, dann wie so oft durch die Außenverteidiger. Navas mit starken Hereingaben, Reguilón mit seinem Tempo drauf auf der linken Seite kann da auch immer mal so ein paar Chancen initiieren. Und im Endeffekt war es dann, das Tor war durch Innenverteidiger Diego Carlos, der ja irgendwie im Strafraum durcheinander schon De Jong am Ball und noch hier Ball abgeprallt und er ist dann irgendwie zur Stelle, nimmt dem Torhüter da den Ball weg. Oder der so kurz sich gerade drauf fallen lassen wollte und ja, haut das Ding dann einfach in die Maschen. Also da irgendwie mit Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit, könnte man sagen, sich durchgesetzt und das reicht dann eben für 3 Punkte gegen den letzten.
Ja, das war ein richtiges Kacktor. Also wirklich, gibt es ja bei so. Grüße an Zeiglers Wunder. Genau, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Das war wirklich ein Kacktor. Auch unglücklich aus Torhütersicht, weil er in dem Ball da so ein bisschen hinpratscht. Britscht, weil er leicht abgefälscht ist und er hat so einen Reflex, aber er packt nicht zu. Also unglücklich, mindestens unglücklich vom Torhüter. Ja, du hast es richtig angesprochen. Arbeitssieg kann auch locker 0-0-1-1 ausgehen. Mhm. Ich denke, unentschieden wäre das Mindeste, was Leganés verdient hat, denn die haben das echt gut gemacht. El Nesyri hat wirklich beinahe das zweite Traumtor in Folge geschossen. Also dieser Fallrückzieher war absolute Weltklasse, muss man an der Stelle sagen, weil er auch wuchtig geschossen war. Also es war ja nicht nur irgendwie aufs Tor bringen, sondern der war wirklich richtig stark geschossen in der Fallrückzieher und zischte am linken Pfosten vorbei. Also ja, das Herz eines jeden Fußballfans hätte sich gewünscht, dass der Ball reingeht. Und wie gesagt, verdient wäre es auch gewesen. Für Leganés natürlich bitter, jetzt 2 Spiele gegen 2 Top-Teams, ne, gegen Barca und Sevilla. In beiden Spielen hast du eigentlich...
Mischst du ganz gut mit.
Genau, bist du gut dabei und hast wahrscheinlich sogar in beiden Spielen einen Punkt verdient und holst aber dann keinen. Ja. Also für die bitter, die bleiben jetzt da unten drin und es sieht halt auch düster aus. Ne? 6 Punkte aus 15 Spielen und Mallorca, auf die kommen wir gleich, sind auf dem Nicht-Abstiegsplatz, auf dem ersten und haben halt schon 8 Punkte Vorsprung. Ja. Das ist dann halt schon heftig. Ne? Also 8 Punkte nach 15 Spieltagen, das ist schon schwierig. Ja.
Kaum noch irgendwie da zu retten für, die haben jetzt, Javi Aguirre ist jetzt neu da, seit 3 Spielen, aber ich glaube, da hat er auch nur 1 Punkt geholt, also
genau.
Effekt da auch ein bisschen verpufft beim The Zone.
Ja, die Spiele waren halt schwierig, ne? Er hat in Real Sociedad gespielt gegen Barca und gegen Sevilla, also höchst, naja, ja. 3 der Top 5 oder Top 6 Teams, ne?
Also. Dass der Trainer Aguirre, der Mexikaner, so ein alter Haudegen ist, sieht man auch. Bei den DAZN-Highlights hat der Kommentator verraten, das wusste ich auch noch nicht, dass er Handyverbot erteilt hat seinen Spielern. Sprich, die Spieler sollen sich konzentrieren auf das Wesentliche und Handyverbot dann sowohl beim Essen als auch in der Fahrt im Bus zum Spiel, als auch bei Massagen oder irgendwie Physiotherapien. Mhm. Also okay, das hört man auch nicht oft.
Hört man nicht oft.
Aber zeigt dann wieder, dass da so ein alter Trainer Haudegen durchgreift. Und ja, spielerisch sieht es ja dann doch oft teilweise ganz gut aus. Irgendwie Breswell ist ja auch jetzt keiner, der keine Tore machen kann. En-Nesyri mit ein paar guten Chancen, aber es reicht dann doch nicht. Naja. Gucken wir mal, Alex, auf die Aufsteiger. Denn das ist besonders in der Liga. Alle 3 Aufsteiger oder keiner der 3 Aufsteiger steht auf einem Abstiegsplatz. Also Mallorca kann sich gerade so retten auf Platz 17 irgendwie. Jetzt verloren 1-2 gegen Betis. Unglücklich, jetzt am Wochenende kommt dann Barcelona. Oder es geht ins Camp Nou. Und dann haben wir eben noch Überraschungsteam Granada. Jetzt auch ein bisschen abgerutscht auf Platz 10 von der Tabellenspitze vor, keine Ahnung, 6 Spieltagen.
Ein bisschen ist gut, da bist du dran schuld, ne? Das weißt du.
Durch das 4-2, ja, tut mir leid. Der Bann gebrochen, das Leicester-Märchen ist jetzt nicht mehr möglich.
Ja, ich glaube, seitdem Moment, wo du diesen Vergleich angestellt hast, haben sie nicht mehr gewonnen und auch, warte mal, ich glaube 4 der letzten 5 verloren. Also, ich glaube, du bist schuld dran.
Wie hast du es genannt? Gejinxed, ne?
Gejinxed, ja.
Doch, gejinxed.
Ja. Also, nee, im Endeffekt sind sie jetzt, oder kommen sie dahin, wo sie nicht nur hingehören, sondern wo sie auch von den Leistungen her, denn viele Spieler, die haben ja immer wieder 1-0 gewonnen mit viel Glück und mit viel Abwehr können auch, aber natürlich auch, ja, wo du dir denkst, das kann einfach nicht weiter gut so gehen. Klar, du kannst immer mal ein 1-0 über die Zeit retten, aber wirklich am Stück wieder und wieder und wieder irgendwann klappt das einfach nicht mehr. Und nochmal, sie waren auch nicht bekannt dafür, so viele Tore zu schießen. Oder sind nicht bekannt dafür und dementsprechend jetzt 0-2, 1-2, 1-1, 0-2, ne, die letzten vier Ergebnisse. Also. Aber auch super schwierige Spiele, muss man da auch sagen. Also.
Der Code ist da jetzt vielleicht auch ein Schlüssel, wie sie spielen, dass sie auch da ein bisschen widerspenstig sind. Ja. Erstmal sehr defensiv auf Konter lauern, bla.
Nee, genau, aber man muss auch sagen, sie hatten jetzt ein richtig schweres Programm. Also zuletzt gegen La Real, gegen Valencia, gegen Atletico und gegen Athletic Club haben sie jetzt gespielt. Also die vier Spiele kannst du auch wirklich verlieren, ohne dass man sich beschwert. Und sogar ein Unentschieden gegen Atletico geholt. Also so gesehen gar nicht mal so schlimm.
Ja, es ist doch, Platz 10 ist doch mehr als
zufriedenstellend
für so einen Aufsteiger, der auch den geringsten Etat in La Liga hat und den zweitgeringsten Etat hat Osasuna und die stehen einen Platz davor mit 9 Punkten, einen Punkt mehr, auf Platz 9 und einen Punkt mehr. Und das ist echt beachtlich, wie sich die Aufsteiger hier für Überraschung sorgen, immer wieder mal.
Apropos beachtlich, 4-2 Auswärtssieg Osasunas bei Espanyol.
Vorletzten.
Bei Espanyol und zwar, obwohl sie nach 50 Minuten gelb-rot, also in Unterzahl gespielt haben, Roncaglia, der Verteidiger, hat gelb-rot gesehen, da stand es 1-2. Mhm. Da könntest du jetzt sagen, shit, wir müssen jetzt das 1-2 irgendwie über die Zeit retten und wenn es dann hinten raus unentschieden ausgeht, das jetzt Maximum. Nee, genau, jetzt erst recht. Danach haben sie das 3-1 und das 4-1 geschossen in Unterzahl. Ja. Also auch höchst beachtlich und höchst bedenklich aus Espanyol-Sicht. Ne? Daheim gegen einen Aufsteiger malst du dir ja immer einen Sieg aus, dann liegst du zurück, dann bist du aber in Überzahl und kassierst dann noch zwei Gegentore. Also das darf einfach nicht passieren.
Nee, Osasuna ja auch die Unentschieden-Könige gemeinsam mit Atletico, 7 Remis schon in der Liga, aber so auch so kann man immer Punkt für Punkt sammeln und
steht. Also Osasuna als Überraschungsteam La Ligas mit Real Sociedad, wobei bei Real Sociedad haben wir es ja mehr oder weniger vorhergesehen oder prophezeit prognostiziert oder zumindest hatten wir die auf dem Zettel. Was Osasuna macht, ist wirklich einfach klasse. Und da sind wir tatsächlich beim Thema Underdog, dem du die Daumen drückst, beziehungsweise bei denen du so ein bisschen den Hut ziehst vor dem, was sie schaffen. Also ein bisschen das Gegenteil zu Levante aus, Getafe aus meiner Sicht, denn Osasuna wirklich Heads off, also Respekt.
Okay. Du hattest das andere Überraschungsteam in Anführungszeichen schon angeteasert, denn auf Platz 4 ist jetzt wieder Real Sociedad und die haben eine kleine Gala gegen Eibar aufs Tankett gezaubert. 4-1 gewonnen und dabei, kleine Party dazu von Martin Ødegaard, der erstmal das 1-0 durch einen Freistoß vorbereitet hat und dann eben den Schlusspunkt 4-1 Traumtor aus 19 Metern ins lange Eck gesetzt hat. Also tolles Spiel von ihm. Dazu noch 6 Keypässe, 3 Schüsse abgesetzt. Jeder Angriff geht über ihn. Jetzt ist er wieder fit nach kurzer Verletzungspause und es zeigt einfach, dass er schon voll da ist im Spiel der Basken in dieser jungen Mannschaft mit Oyarzabal und Co. voll aufgeht und das macht Spaß, da dazu zu schauen.
Ja, und man sieht auch, wenn Real Sociedad ins Rollen kommt, wenn sie Momentum haben, wenn sie Spaß am Spiel haben, wenn es gut läuft, dann sind die wirklich eine Augenweide.
Dann
geht es schnell und dann ist es auch richtig bitter für den Gegner oder kann es bitter werden. Denn nochmal, wenn die ins Rollen kommen, die können Fußball spielen. Also das ist schon klasse. Da kann man übrigens auch da wieder den Vergleich ziehen. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich ihn mal gemacht oder war es in einem anderen Podcast, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe den Vergleich gezogen zu Borussia Mönchengladbach. Ja, auch die.
Okay.
Genau, so Underdogs aus der zweiten Reihe, die eine tolle Mannschaft haben, die nach vorne spielen und die wirklich berauschenden Fußball spielen können, wenn es halt läuft bei ihnen. Und das sieht man bei Gladbach immer wieder und auch bei Real Sociedad hat man es gesehen.
Guter also du. Du hast auch die idealen Spieler auf dem Platz. Also Ødegaard ist wirklich einer, der so diese Keypässe, diesen passenden Lauf, der genau sieht, und mein Mitspieler startet jetzt, ich warte noch kurz, jetzt spiele ich
ihn mit perfekt
getimed den Passen. Dann hast du vorne eben auch zwei, die Tore machen können. William José ist mit 7 Toren da auch, gemeinsam mit Luis Suarez auf Rang 6. Und dann gibt es immer noch einen Mikel Oyarzabal, auch so kleiner Überflieger der Saison, mit 5 Treffern jetzt inzwischen schon, der auch die Elfmeter souverän verwandelt. Also die Mannschaft ist auch sehr gut zusammengestellt. Du hast auch mal Erfahrung durch Nacho Monreal, Ex-Arsenal, dabei. Also es läuft da einfach und dann gewinnst du auch mal so souverän in so einem kleinen baskischen Derby wie jetzt am Wochenende.
Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich habe sie gesagt, sie könnten mit ein bisschen Glück eben auf jenem vierten Platz landen am Ende, auf dem sie jetzt stehen. Und da sieht man, wenn es wirklich gut läuft, könnte ich mir das echt vorstellen. Aber natürlich, dass Atletico jetzt Sechster ist, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Also da bin ich übrigens gespannt, ob die wirklich, wir hatten es kurz thematisiert im letzten Podcast, ob die tatsächlich sich sagen, wir müssen im Winter nochmal einen Stürmer dazu holen. Denn nochmal, Morata macht das gut, aber du kannst nicht so abhängig sein von einem Stürmer, der ja eh nicht bekannt dafür ist, dass er ja der größte Knipser ist. Ne? Also bei ständigen englischen Wochen und Diego Costa fällt aus, wir haben es ja thematisiert mit, was war es, Bandscheibenvorfall, glaube ich, ne?
Ja,
drei Monate circa. Bin ich gespannt, ob sie nicht doch noch einen zweiten Stürmer holen. Denn die Angriffsmisere kann so nicht weitergehen und ja.
Ja, zweiter Stürmer, also jetzt Felix hat vorne mit drin gespielt, mal spielt Correa vorne mit drin, also die können schon auch eigentlich Tore machen und mal für Überraschung
sorgen. Ja, sie können eigentlich Tore machen, aber sie machen halt keine, ja, ne? Also in der Theorie können sie viel, aber in der Praxis setzen sie es nicht um. Da muss man sich auch fragen, ob man im Winter vielleicht irgendeinen holt. Zlatan wäre frei, ich kann es nur wiederholen. Zlatan
wäre frei.
Zlatan.
So. Und notfalls auch einen Mariano Diaz von Real rüberholen, aber
na, schauen, was macht der eigentlich so hauptberuflich? Weil Fußball spielen ist es ja nicht.
Ja, er ist Profi-Training.
Er
trainiert halt immer mit, aber durfte, glaube ich, nur einmal mitreisen mit der Mannschaft, saß dann mal auf der Bank.
Und er hat halt 30 Millionen gekostet, ne?
Das ist ja heutzutage auch nicht mehr viel.
Ja, aber ja, für einen, der nie spielt, ist es halt schon viel. Also wenn er wenigstens Edeljoker wäre, wäre es ja auch schon viel. Aber er ist ja Tribünen-Joker, wenn du so willst.
Also. Er erleidet halt das gleiche Schicksal wie Jovic, dass an Benzema kein Vorbeikommen ist, dass auch das Versuch-Experiment mit Doppelspitze schon zweimal komplett in die Hose ging, zuletzt bei der 0-1-Blamage gegen Mallorca. Also deswegen, man kann Benzema nicht pausieren lassen, offensichtlich. Und Jovic ist dann doch immer noch da, um die anderen Minuten zu kriegen, die da ab und zu mal abfallen. Auch er wird nicht immer eingesetzt. Und dann ist halt für Mariano gar kein Platz, der dann auch das Pech hat, dass die anderen beiden einfach nie verletzt sind. Von dem her sehr bitter.
Ja.
Aber ja, weil er ist für mich ein toller Bomber, ein toller Knipser.
Ja, bei Lyon hat er wirklich klasse geknipst. Ne?
Also auch schon vorher, ich habe ihn in der Reals Jugend oft gesehen, der fackelt einfach nicht lange und haut dann das Leder mit 20 Metern rein.
Ich mag sowas.
Wenn der BVB aktiv werden will, dann müsste er auch dabei Real anklopfen.
Oh!
Da kann man sich auch erstmal auf
ein Eigenschiff. Oh, das gefällt mir. An den hatte ich gar nicht gedacht. Stimmt.
Ja.
Liebe Grüße an Michael Zorc, falls er hier zuhört. Scoutet doch mal oder ja?
Ich glaube, der Name wird ihm schon bekannt sein. Und der Berater von Mariano hat auch gesagt, da wird im Winter was passieren und es wird da auch genügend Angebote geben. Und egal, ob aus Italien, Spanien, so einen Bomber, der sich auch immer so in die Zweikämpfe schmeißt, mit dem Kopf stark ist, auch mit dem Fuß, kann jede Mannschaft eigentlich nur wollen.
Tatsächlich. Das Hauptproblem ist tatsächlich die fehlende Spielpraxis, weil er wirklich ja nie eingesetzt wird. Aber trotzdem Grüße an den BVB an dieser Stelle. Schreibt euch Mariano Diaz auf den Zettel. Ja. Fände ich auch nicht schlecht, muss ich echt sagen.
Gut. Okay. Spieltag haben wir abgehandelt. Granada 15. Jetzt ist mal keine englische Woche. Am Wochenende geht's weiter. Und wir gucken nochmal zurück, Alex, auf das Theater rund um Spaniens Nationalmannschaft. Denn nach unserer letzten Tiki-Taka-Folge hat Luis Enrique eine Pressekonferenz einberufen, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber im Endeffekt, finde ich, Alex, hat er es noch ein bisschen verwirrender oder dubioser gemacht, diesen ganzen Fall. Denn Enrique hat seinem langjährigen Assistenten Illoyalität vorgeworfen. Zu viel Ehrgeiz ist nicht gut und so einen will ich nicht in meinem Team haben. Also da ist jetzt schon mal Klarheit von wegen, Moreno wird nicht Co-Trainer weiter bei Enrique sein, was ja abzusehen war. Aber dann ein schwerer Vorwurf, Illoyalität.
Ja.
Und das, obwohl Moreno ja immer gesagt hatte, dass er gerne den Platz wieder räumt, wenn sein langjähriger Chef eines Tages zurückkehren sollte.
Genau, also Licht ins Dunkel gebracht, Kontroverse ist natürlich immer noch da und wirklich krass. Also ich habe mir die PK, glaube ich, dreimal angesehen. Erst so in Ausschnitten und dann irgendwann nach ein paar Stunden kam die ganze, dann habe ich mir die ganze nochmal angeschaut, weil das wirklich krass war. Also das ist eine der bemerkendsten Pressekonferenzen, an die ich mich erinnern kann. Vor allem, weil er so ruhig und sachlich gesprochen hat. Also es war ja keine Schimpftirade oder dergleichen, wie es manchmal spontan entbricht, vor allem von Trainern nach Pressekonferenzen oder so, die dann auf Pressekonferenzen, die dann dadurch irgendwie zu Berühmtheit kommen durch so. Aber er hat sachlich ruhig seinen Fall dargestellt oder quasi die Gründe, warum man sich von Moreno getrennt hat. Denn nochmal, die beiden sind waren befreundet, das muss man einfach wissen. Dann war er sein Co-Trainer Und er hat immer wieder betont, ja, ich werde zur Seite treten, wenn Luis Enrique nach dem Tod seiner Tochter wieder die Kraft hat, zurückzukehren ins Amt. Das hat er nach außen kommuniziert, Moreno, aber offenbar nicht nach innen. Denn, so hat Luis Enrique es gesagt, Moreno hat zu ihm gesagt, im persönlichen Gespräch, du kannst, wenn du zurückkommen willst, würde ich nach der EM für dich Platz machen. Dann nach der WM wäre ich wieder dein Co-Trainer. EM, genau. Europameisterschaft. Ja, und Enrique hat halt das gesagt, das ist halt, also nach außen hat er mir gesagt, ja, hat er das eine gesagt, gemacht hat er das andere. Richtig, richtig krass.
Also, ja, das war auch dann so gesehen eine Ohrfeige gegen Moreno, dass dann er plötzlich in einem schlechten Licht dastand, der 42-Jährige. Und er selbst hat dann auch nochmal reagiert auf diese Enrique-Aussagen und auf da auch so einem kleinen Pressetreffen nochmal sich verteidigt gegen diese Vorwürfe von Illoyalität und eben gesagt, er war so viele Jahre an Enriques Seite und hat immer gewartet, ob das in Rom, in Vigo und Barcelona war, hat zwischendurch nie andere Jobs angenommen, weil er einfach wusste, er will diesen Weg gehen mit Enrique, auch zur Nationalmannschaft. Enrique hat ja auch mal ein paar Monate Sabbatical und so weiter genommen. Hat da gesehen, war er immer loyal zu ihm und auch als dann die Zusage kam von ihm, von wegen, hey, Enrique ist weg, du wirst jetzt übernehmen die Mannschaft, hat er auch erst nochmal Rücksprache gehalten mit Luis Enrique und von ihm das Okay eingeholt. Also so hat er es auf seiner Pressekonferenz lange hingezogen, um erstmal zu sagen, nee, ich bin loyal und ich habe das immer nur an meinen Kumpel Enrique gedacht. Und dann das wirft das Ganze wieder, dann macht es dubioser, das alles nachvollziehen zu können, wer hat jetzt den Fehler gemacht. Es gab ein Treffen dann zwischen Enrique und Moreno, jetzt vor diesem ganzen Theater, wo dann plötzlich Enrique Moreno schon gesagt hat, hier, du wirst nicht weitermachen, ich bin bald wieder Chef und dann war es das für dich. Also da gab es irgendwie auch ein Treffen, wo man nicht weiß, wie kam es dann zu diesem Treffen und wo macht dann Enrique dran fest, dass Moreno illoyal war. Also immer noch sehr viel im Unklaren in meinen Augen und ich verstehe es auch nicht so ganz.
Luis Enrique hat gesagt übrigens, dass das Treffen am 12. September war, das einzige Treffen nach dem Tod seiner Tochter Xana zwischen den beiden. Also Face-to-Face-Treffen. Wir haben uns 20 bis 30 Minuten in meinem Haus getroffen. Er hat es klar gemacht, dass er der Trainer bei der Europameisterschaft ist und er danach mein Assistent wieder werden würde, aber erst danach. Für mich war das keine Überraschung. Ich sah das kommen, hat er gesagt. Genau, und wie gesagt, er sagt, es gab nur dieses Treffen und da hat Moreno klar gemacht, dass er quasi Trainer bleiben will. Moreno erzählt die Geschichte ein bisschen anders. So, er wüsste nicht, warum er abgesetzt wurde, denn es gab nie ein Gespräch. Es ist halt schwierig, das ist im Endeffekt ein Vier-Augen-Gespräch. Niemand außer den beiden Protagonisten kennen die genauen Aussagen oder wissen genau, wie es ablief. Ja. Luis Enrique erzählt die Geschichte auf die eine Art und Weise. Moreno, sehr schwammig übrigens aus meiner Sicht, erzählt die Geschichte nicht wirklich kohärent. Puh, also ich glaube, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, Moreno wollte seine Reputation retten und hat dadurch diese PK einberufen, beziehungsweise es war ja nicht mal eine PK, sondern, also er hat ja nur ein Statement vorgelesen, Fragen waren ja nicht erlaubt. Ja. Was Lucho gemacht hat, ist natürlich ihn wirklich beschädigt als Person, als Trainer, als Mensch auch sogar. Eine Disloyalität ist ja ein wirklich krasser Vorwurf.
Rufmord.
Im Endeffekt Rufmord, wenn man so sagen möchte. Da kann man natürlich, also Lucho ist bekannt dafür, ehrlich zu sein und gerade raus. Das ist so, so war er schon immer. Der nimmt nie ein Blatt vom Mund und wenn du einen Fehler machst, dann nagelt der dich an die Wand, weil er für sich ausdenkt, ich bin da offen und ehrlich. Man kann natürlich sagen, wäre das wirklich nötig gewesen, dass er wirklich auch das Wort Disloyalität ausspricht oder hätte er es nur an, also quasi er hätte die Geschichte erzählen können, ohne dass er diesen Begriff verwendet, der Moreno so beschädigt. Aber nochmal, Lucho ist keiner, der Samthandschuhe hat, ne? Also der spricht immer geradeaus. Hat Moreno wirklich dadurch beschädigt und Moreno hat dann es für nötig gehalten, sich seinen Ruf quasi zu retten oder versuchen zu retten, denn er möchte ja Trainer werden, hat er es ja gesagt. Er möchte jetzt seine Karriere als Cheftrainer vorantreiben. Du hast es ja ausgesprochen, er war jahrelang immer nur der Co-Trainer auf all den Stationen von Luis Enrique. Diese Freundschaft ist jetzt zerbrochen, ganz eindeutig. Mourinho versucht jetzt sein Glück als Cheftrainer. Die Frage ist halt, wer wird jemanden, der quasi den Stempel unloyal, Treulosigkeit, Untreue hat, wer setzt auf so einen Trainer nochmal, ne? Und den Ruf hat halt versucht, Mourinho ein bisschen zu retten. Meiner Meinung nach ist es ihm nicht wirklich gelungen, denn
Okay.
Also, hoch spannende Thematik, auch krass. Hierzulande kriegt man dazu leider etwas wenig mit. Ich finde das immer schade. Auch deswegen besprechen wir das ja etwas ausführlicher, ne? Weil das wirklich eine krasse Thematik ist. Man stelle sich vor, das wäre hier so, ne? Dass, was weiß ich, Jogi Löw krank wird und dann, wer ist sein zweiter Mann? Wie heißt er? Co-Trainer?
Jetzt hast du mich.
Boah, ich habe auch gerade. Schneiden wir raus.
Nee.
Wer ist der Co-Trainer? Genau, auf jeden Schneider. Fall. Man stelle sich vor, das geht so und dann gibt es öffentlich. Streitereien oder Aussagen dergleichen, der war untreu und von ihm trenne ich mich mit so jemandem, will ich nicht zusammenarbeiten. Also das wäre eine riesige Thematik. Dementsprechend, ja.
Okay.
Gibt es nur Verlierer leider, muss man ja auch sagen.
Ja.
Schade. Ist schade, aber so ist das normal. Ne?
So ist das normal im Fußball. Der Fußball geht weiter am kommenden Wochenende. Jetzt ist mal keine englische Woche. La Liga wollte ja, dass der Clásico jetzt am 4. Dezember stattfindet, aber nein, es ist der 18. Und dann ist am Wochenende eigentlich leichtes Programm für beide Titelfavoriten. Real Madrid beim zu Hause gegen den vorletzten Espanyol. Pflichtsieg, genauso auch Pflichtsieg für Barcelona zu Hause gegen Aufsteiger Mallorca, den viertletzten. Also da wird es wohl dann weiter bei der Punktegleichheit bleiben in der Tabelle und dann am kommenden Wochenende darauf Barcelona bei Real Sociedad, glaube ich, und Real Madrid in Valencia. Also da vielleicht ändert sich dann doch noch was an der Punktegleichheit, dass die Teams unterschiedlich in den Clásico am 18. Dezember gehen. Hast du noch was, Alex?
Nee. Nö. Fällt mir jetzt nichts ein. Also ich denke, jetzt am Wochenende sind das zwei klare Heimsiege für die Top 2. Ja. Für Atletico wird es übrigens schwierig in Villarreal. Ne? Also da könnte ich mir wirklich den nächsten, also ein Ausrutscher würde mich nicht überraschen. Anders gesagt, ich würde Villarreal sogar den Dreier zutrauen, denn die spielen echt einen guten Ball. Also da bin ich gespannt, ob Atleti weiter abrutscht und ob, wie es da weitergeht, ob dann quasi ein paar heftigere Stimmen laut werden bezüglich Cholo Simeone. Bin ich gespannt. Auch wenn er natürlich ein Heiliger ist bei Atleti, aber trotzdem, verlier mal ein Villarreal, sei dann irgendwie vielleicht Achter oder der, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber rutsch mal ab da. Ne?
Ja. Und vergeigt es vielleicht noch die Champions League Gruppenphase. Also ist ja auch möglich.
Ist ja auch möglich, also spannend. Genau. Ja.
Okay, Herrschaften, dann hören wir uns, nehme ich mal, am kommenden Sonntag oder Montag früh wieder, wenn die Top-Teams alle schon vorher im Einsatz sind. Danke fürs Einschalten. Ihr folgt uns natürlich alle bei Google Podcasts, Apple Podcasts, auch in der Football Was My First Love App. Kann man uns cool folgen. Lasst gerne bitte immer Sterne da, Kommentare, da gab es jetzt längere Zeit keine. Wir würden auch mal gerne mal wieder was vorlesen von euch, ein paar Kommentare bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und ja, danke fürs Einschalten. Ich war Nils Kern von Real Total. Alex, du von Barca-Welt, machst jetzt weiter, Artikel schreiben.
Ja, Fleiß. Wie immer, fleißig. So ist es.
Okay, wir waren Tiki-Taka, der La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Danke fürs Einschalten, bis nächstes Mal.
Ciao, ciao, adios. Hasta la próxima.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex.
Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar zwei Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.